Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Ich grüße dich, lieber Benedikt.
Also ich möchte ja mal bei der Gelegenheit ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen. Es ist ja nicht so, dass wir uns da hinsetzen und einen Podcast aufnehmen, sondern dem gehen ja viele Überlegungen voraus, auch viele Diskussionen, und die nehmen wir natürlich nicht auf, aber da wird es unter Umständen auch ganz, ganz hitzig. Und wir haben eigentlich ein ganz anderes Thema jetzt geplant, aber sind zu dem gemeinsamen Entschluss gekommen, ach nein, das Thema können wir nicht diskutieren, weil da sind wir noch nicht so weit, oder nicht, dass wir uns dann in die Haare kriegen würden, aber da sind wir, haben wir noch zu viele Fragezeichen. Und aus unseren Vorgesprächen entstand plötzlich ein kreativer Prozess, das heißt, wir haben gemeinsam eine Wortkombination erfunden. Und diese Wortkombination, die machen wir zum Thema, nämlich portionierter Unterricht. Liebe Elsbeth, was heißt für dich portionierter Unterricht?
Ja, also ich finde das großartig, dass du diese Wortwahl gefunden hast für das Thema, zu dem wir vorher ja schon ein bisschen vorher hingekommen sind, womit wir gemeint haben, dass es schon seit weiß ich wie viel, Jahrzehnten, eigentlich schon fast Jahrhunderten, weil sie aus der Habsburger Zeit noch kommt, gewöhnt sind an einen gefächerten Unterricht. Mhm. Und wenn man, wir haben darüber ja auch schon geredet, aber wenn man das so einmal zugespitzt formuliert, dann erleben unsere Kinder und Jugendlichen am Tag ungefähr 6 Portionen an Wissensvermittlung aus unterschiedlichsten Bereichen. Das heißt, in einer Stunde setzen sie sich mit einem Gedicht auseinander, dann in der nächsten Stunde sollen sie die Schwerkraft definieren, in wieder der nächsten Stunde sollen sie eine Gleichung mit einer Unbekannten lösen und sich mit Säugetieren dann beschäftigen und so weiter. Und das wiederholt sich eine ganze Woche lang.
Jeden Tag.
Jeden Tag. Und dann fällt einmal etwas aus. Dann kann sein, dass du in meinem Fall, in eine Deutschstunde gehst und du hast eine Woche die Schülerinnen nicht gesehen. Und dann ist das so eine Lehrerfrage, wo sind wir denn stehen geblieben? Mhm. Ah, da waren wir doch bei diesem Gedicht und so. Ja, also weiter, was hat Rilke alles geschrieben und was und so. Also eigentlich für das Gehirn etwas ganz Schreckliches, seit wir ja die Hirnforscher alle da haben, die darüber Bescheid wissen und wo das ja auch jetzt in der Lage ist, mit dem bildgebenden Verfahren das auch anzuschauen. Ja, also das Gehirn, das ja auch wie ein Computer arbeitet in dieser Art, kann nicht, wird auch nicht, 8-mal am Tag hochfahren, Höchstleistungen anbieten und bevor der Prozess zu Ende ist, wieder runterfahren und zu ganz einem anderen Thema, und das 8-mal, das wird uns keine Schülerin und kein Schüler wirklich tun. Und dann dürfen wir uns nicht verwundern, wenn sie drinnen sitzen und die Gehirntätigkeit 0 ist in Bezug auf den Lernstoff. Mhm. Und das wollten wir jetzt dann zum Thema machen und ich finde das Wort portionierter Unterricht, es wird dann nochmal heißen, portionierter Unterricht nach Benedikt Weingartner.
Nein, komm, ja, genau, das wollte ich immer schon erreichen.
Ja, aber lass uns darüber sprechen.
Ja, und ich habe es vorher angedeutet und ich möchte es trotzdem jetzt ein bisschen noch ausführen, damit man den Zusammenhang versteht, warum wir zu dem Thema gekommen sind. Wir haben überlegt oder diskutiert, wie geht man bei der Wissensvermittlung mit komplexen Themen, komplexen Zusammenhängen um. Also zum Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung bei der Vermittlung der Europäischen Union, wo es nicht nur jetzt um eine politische Struktur, sondern um Aufgaben und so weiter geht. Oder wie geht man zum Beispiel mit Situationen, historischen oder aktuellen, wie zum Beispiel Kriegen oder den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine oder der Konflikt im Nahen Osten zwischen Israel und Gaza oder Palästinenser und. Und ich habe ja da provoziert in unserem Gespräch auch gesagt, dass ich einmal unterstelle, dass viele Lehrer und Lehrerinnen einfach überfordert sind wegen dieser Komplexität von verschiedenen Themen, wo sie vielleicht auch gar nicht die entsprechende das Wissen haben, die Bildung, den weiteren Blick.
Und dann sprechen sie es lieber gar nicht an.
Genau, und dann ist der Reflex, bleiben wir so auf die Art, Schuster, bleib bei deinen Leisten, das, was du gelernt hast, wenn du Physiker bist, bleib bei deinem Physikunterricht und der Vermittlung. Und ich habe dann einige Fächer aufgezählt, du hast das jetzt auch indirekt gemacht, und es bleiben dann vielleicht manche Fächer übrig, so ein kleines Grüppchen. Deutsch ist zum Beispiel dabei oder es sind dann vielleicht schon auch Sprachen wie Englisch, wo man anhand von Texten oder natürlich auch wieder mein Bereich gewesen, ein Religionsunterricht, wo man dann halt ethische und größere Themen oder heute eben auch im Ethikunterricht dann weiter ausholt. Ja, aber warum ist das so? Warum ist es nicht nur von der Wissensvermittlung so portioniert? Warum ist es auch so stark abgegrenzt, dass sich gewisse Fächer gar nicht zuständig fühlen, auch diese komplexeren Themen, wo es braucht? Du hast mir zum Beispiel ja auch ein Beispiel genannt, kannst du selber auch ausführen, ein Beispiel, wo du in Germanistik, im Deutschunterricht...
Mit Geschichte.
Ja, möchtest du das bitte sagen?
Ja, also es tun sich in jedem Fach, so ist meine Erfahrung, ja viele Querverbindungen auf zu anderen Wissensbereichen. Ja, und als kleines Beispiel für den Anfang, wenn ich zum Beispiel das Drama von Bert Brecht bespreche, das Leben des Galilei, und sie bewegt sich doch.
Also die Erde.
Die Erde nämlich, dann bietet sich doch an, dass man die Astronomie und das Wissen über die Bewegung der Planeten und so, dass man das hier einbringen kann. Und das habe ich auch eben auch damals durchgeführt mit der Physiklehrerin zusammen. Aber wie gesagt, du hast mich gefragt, das ist ja alles sozusagen mein singuläres Bedürfnis. Ja, ich habe meinen Deutschunterricht, und das kann natürlich jedes Fach, immer auch zu einem Projektunterricht gestaltet. Ja,
ja, aber du hast, und das musst du auch dazu sagen, du sagst dann schon dazu, dass du das vorhattest, aber in vielen Fällen auch daran gescheitert bist, weil du es nicht umsetzen konntest, weil du die Kolleginnen gar nicht gehabt hast, die sich darauf eingelassen haben.
Das heißt,
und das unterstellen wir, oder würde ich jetzt unterstellen, ist leider eine Realität an unseren
Schulen. Ja, das hat natürlich viele Ursachen. Ich möchte zuerst einmal sagen, von mir als Person, meine Gestaltpädagogik-Ausbildung hat sehr stark ihr Fundament gefunden in dem ganzheitlichen Bildungserlass von 1971. Mhm. Wenn man sich das vorstellt, sind ja das jetzt 50.
Mehr als 50 Jahre. Unfassbar, ja.
Ja, und den haben wir uns auch jetzt kurz durchgelesen, wo tatsächlich es darum ging, dass Wissensvermittlung mit allen zur Verfügung stehenden inneren Ressourcen nur wirksam sein kann. Also sowohl emotional als auch vom Verstand her, als auch von der individuellen Sicht her, individuell und auch, dass natürlich kreative Methoden braucht. Und
auch, was wir schon einmal ausführlicher besprochen haben, der kompetenzorientierte Unterricht kommt auch aus diesem Bemühen. Genau.
Und jetzt braucht man in den letzten 10 Jahren, 15 sind schon, braucht man wieder den Begriff oder auch wieder den Erlass. Unterricht soll kompetenzorientiert sein, auch mit den Lehrplänen, die Kompetenzen, die man da erwerben soll, aufschreiben. Aber wieder in jedem Fach einzeln aufschreiben. Aber trotzdem zieht sich das und zieht sich das dahin. Und trotz vieler verschiedener Versuche bleibt es dabei. Montag 1. Stunde, Mittwoch 4. Stunde ist Geografie. Und was weiß ich, Montag 3. Stunde und Freitag 2. Stunde ist Geschichte.
Wir reden da natürlich jetzt vorwiegend von der Sekundarstufe.
Ja, wir reden da von der Sekundarstufe 1 und 2. Ja, in der Volksschule ist eine andere Voraussetzung gegeben mit dieser einen Hauptlehrerin oder dem Hauptlehrer, der natürlich schon viel eher auch ein Thema hernimmt, das er von unterschiedlichen Richtungen beleuchtet.
Aber natürlich auch auf einer anderen Ebene und nicht so fachspezifisch vertieft. Ja.
Aber die Krux ist natürlich, oder meine Frage ist, wie sehr wird jetzt die Lehrerbildung neu, wir haben jetzt eine andere Art der Lehrerausbildung, wie sehr wird die dem gerecht, dass ein Fach, nehmen wir jetzt einmal Geschichte, natürlich viel mehr ist als ein Ablauf von Ereignissen. Mhm. Wie sehr kommt zum Beispiel die für Schülerinnen ja wesentlich spannendere Sozialgeschichte dazu? Wie ich dir zuerst erzählt habe, als Deutschlehrerin bin ich ja mit sozusagen individuellen Auslegungen von Geschichte konfrontiert durch die Literatur. Mhm. Und dann wäre es natürlich wunderbar, wenn meine Schülerinnen, nehmen wir an die industrielle Revolution und es gibt eben ein Gerhard Hauptmann-Drama oder einen Wojciech oder wenn die dann zurückgreifen könnten, zum Beispiel auf Sozialgeschichte. Wie hat sich die industrielle Revolution auch für die einzelnen Menschenschichten, die es da gegeben hat, abgespielt und was waren da die Schwierigkeiten und was heißt Landflucht oder Stadtflucht und ein, was weiß ich, als ich zum ersten Mal im Arbeitsmuseum in Steyr war und dann tatsächlich gesehen habe, diese Maschinen, wo man nur Kinderhände verwenden konnte, die da genau hineinkommen konnten und daher Kinderarbeit üblich war, oder so ein Zimmer gesehen habe mit 3 Betten, die mindestens 2-mal verwendet wurden, weil mehr Platz war nicht, dann haben wir die Tagdienst gehabt haben dort in der Nacht geschlafen und dann wurde das Bett denen den anderen gegeben. Dann, wenn du so etwas machst, ja, dann siehst du auch, dann kriegst du ein Verständnis dafür, was da los war in einer Gesellschaft. Mhm. Und das vermisse ich schon in der Ausbildung. Und mit dem gehen dann die Lehrerinnen und Lehrer in die Schule, finden das dann auch zu einem ziemlich hohen Prozentsatz auch in den Lehrbüchern. Und da vermisse ich eben dann das Zusammenspiel mit anderen Fächern, man hat immer gesagt, projektorientierter Unterricht. Ich habe ihn halt dann der Not gehorchend projektorientiert in meinem Fach unterrichtet. Und nur selten, wenn es irgendwie gelungen ist oder ich befreundet war mit einer Kollegin oder einem Kollegen, war das möglich. Und das halte ich schon für die große Krux von allem, was wir bis jetzt besprochen haben, nämlich in Bezug aufs Hirn. Das Hirn schafft es nicht, sich zu erinnern, was war von 9 bis 9:30 am Montag vor einer Woche, als wir uns beschäftigt haben mit Gentechnik.
Naja, wenn es sich festmacht an konkreten Fakten, dann ist es vielleicht einfacher. Aber die Prozesse, die Diskussionsprozesse, die Auseinandersetzung damit, die verschwimmt zunehmend, die wird vernebelt. Also ich frage, du hast es jetzt gerade gesagt, projektorientierter Unterricht, das ist ja das, was man dann schon in vielen Schulen oder im Unterricht auch sieht, wird mit riesengroßen Aufwand betrieben, groß geplant. Das sind singuläre, ich würde es jetzt einmal so abtun, singuläre große Anstrengungen, wo die beteiligten Lehrkräfte dann auch sehr stöhnen, wo sie dann natürlich unter dem Druck sind. Das muss auch entsprechend präsentiert werden.
Da machen sie selber sehr viel, die Lehrerinnen.
Natürlich, weil es muss herzeigbar sein. Und es gehört ja dann auch zur Schule, zum Leitbild und so weiter, dass man das sichtbar macht und damit dann vielleicht, was weiß ich, vor dem Elternsprechtag das alles schön aufstellt, damit die Schule da zeigt, das, was im verborgenen Unterricht, wo kein Mensch weiß, was passiert.
Alles erlebt, Benedikt. Ich habe alles
erlebt. Ja, ich finde es ja schön, wenn ich als schulfremde Person etwas beschreibe und du bestätigst, dass der Realitätsbezug tatsächlich gegeben ist. Aber ich meine, wir haben in unseren Podcast-Folgen ja schon mehrfach unterschiedliche Fragen gestellt und Zugänge. Zum Beispiel, inwieweit bereitet Schule auf das Leben vor? Lernt man wirklich die Kompetenzen? Ist die Kompetenzorientierung ausreichend? Und. Also diese Fragen haben wir gestellt. Und wir haben natürlich auch das System Schule analysiert mit dem Fächerkanon, auch was in der Bildungspolitik an Veränderungsprozessen, woran sie scheitern, warum sie nicht passieren, warum die Struktur so ist, wie sie ist und scheinbar so in Stein gemeißelt ist, dass sich da überhaupt nichts verändern lässt, weil wenn man irgendwo etwas aufbrechen will, es so viele Konsequenzen auf andere Aspekte hat und natürlich man dann sagt, ja, es funktioniert ja gar nicht, weil ja die LehrerInnen-Ausbildung auch noch gar nicht die Voraussetzungen dafür schafft. Und irgendwo werden Rädchen gedreht, um kosmetisch etwas zu verändern. Und letztendlich, wenn man das große Ganze betrachtet, bleibt es dann letztendlich doch so, wie es ist. Und für mich steht die Frage schon darüber, warum um Himmels Willen in der Welt passiert diese Veränderung nicht.
Ja,
vor allem,
ist die Frage.
Weil wir ja pausenlos im gesellschaftlichen Diskurs uns das ja bewusst machen, dass sich die Welt verändert hat und ständig verändert und dass wir in einer Transformation, in einer digitalen Revolution und Transformation stehen und Kompetenzen wesentlich sind. Es hat ja auch in den letzten Jahrzehnten eine Entwicklung gegeben in Richtung zunehmender fachspezifischer Ausbildung. Wir haben das in allen Berufsfeldern, dass es wirklich Spezialisierung über Spezialisierung und haben gelernt, dass das nicht die Zukunft ist, sondern dass es Kompetenzen, Fähigkeiten braucht, die ja Flexibilität ermöglichen.
Und ganzheitlich sein.
Ganzheitlich sind, weil nur so ist man den Herausforderungen der Zukunft dann vielleicht besser halbwegs ja? vorbereitet und dem gewachsen.
Ja, aber das tut Schule eben.
Ja, aber nicht. Ich verstehe es nicht, dass wir das wissen, aber dass es so viele Bestrebungen gegeben hat, so viele Arbeitsgruppen, so viele Initiativen,
ja?
die eine Reform der Bildungspolitik, eine Vergegenwärtigung, ein Fitmachen für die Herausforderungen der Zukunft. Aber gefühlt, aus meiner persönlichen Sicht, sehe ich keine
ja.
Anzeichen dafür.
Also ich persönlich sehe viel Grund dafür, warum das nicht geht, einmal in unserer Art der Leistungsbeurteilung. Ich höre Lehrerinnen und Lehrer sagen, bei einer Einladung zu projekthaftem Unterricht, dass sie sagen, das kann ich dann nicht beurteilen, was da herauskommt. Zweitens, das passt jetzt nicht ganz in den Lehrstoff hinein und ich muss mit meinem Stoff, Klammer auf, wem gehört der Stoff, Klammer zu, fertig werden.
Genau, es ist zu zeitaufwendig und es nimmt mir die Zeit, die ich eigentlich für meinen Stoff, den ich ja vermitteln
muss. Ja, aber der größte Krux ist schon für mich, dass der Stoff, so wie du es jetzt ja auch fast pathetisch sagst, mein Stoff.
Ja, das hört man ja
so. Ja, dass das natürlich auch das wunderbare Geländer ist, an dem man sich festhalten kann. Du darfst nicht vergessen, Benedikt, jeder projektorientierte Unterricht. Nehmen wir an, das würde ich heute auf jeden Fall aufgreifen, wenn ich schon zum 10. Mal höre. Und wir haben jetzt einen Paradigmenwechsel oder einen Fall, ähnlich wie zur Zeit der industriellen Revolution. Haben wir jetzt die digitale Revolution. Du hast es gerade erwähnt, darum ist es mir auch eingefallen. Ich bitte dich, dass wir durch das Gebot der Stunde, dass wir uns von möglichst vielen Fächern aus einmal mit dem beschäftigen, was war denn eigentlich die industrielle Revolution und wen hat das alles durcheinandergebracht? Was hat das mit der Gesellschaft gemacht? Und es hat ganz Gravierendes gemacht. Aber ich konnte niemals auf dieses Wissen aus Geschichte her oder zurückgreifen. Mhm. Ja, eine neue Schicht ist aufgekommen, ja, die Arbeiterschicht. Die Bürger wollten natürlich eher nach oben zu den Adeligen, die eh ihre Macht mehr und mehr verloren haben. Und so ist das Großbürgertum entstanden.
Unser Sozialsystem ist entstanden.
Das Sozialsystem, die Moralisierung, die vom Bürgertum ausgeht, eigentlich unser ganzes Moralsystem, das müsste man auch einmal sich überlegen, wenn man große Töne spuckt, dass das und das nicht sein darf. Unser Moralsystem ist das System des mittleren Bürgertums des 19. Jahrhunderts.
Na und vor allem, wenn du wirklich so sagst, was hat das für Konsequenzen gehabt, weil es war eine Wende. Alles das, was in der Aufklärung durch Philosophen und Denker die Analyse und die Theorie war, die hat sich dann zunehmend konkretisiert. Und ich würde sogar so weit gehen, unser heutiges Wertekonzept, unser Demokratieverständnis fußt auch an dem, weil damit kombiniert nicht nur die Technisierung, die technische Revolution, sondern Revolution steckt da drinnen. Es sind ja auch politische Revolutionen im Vorfeld passiert im 19. Jahrhundert und die haben die Gesellschaft verändert. Du hast es gerade jetzt gesagt, die Schichten, also Adelige und so weiter. Es hat ja dann auch mit der Industrialisierung und der Arbeiterbewegung, dann auch später politisch, es hat sich auch der Feminismus, wenn man will, auch das Wahlrecht für die Frauen, die Emanzipierung letztendlich daraus entwickelt, weil die Geschlechterstereotypen, dass nur die Männer die Arbeitenden sind, also jetzt sehr verkürzt betrachtet, aber es hat ja zu mehr Gleichheit in der Gesellschaft geführt. und letztendlich nicht nur Gleichheit zwischen den Geschlechtern, sondern auch Gleichheit im gesellschaftlichen
Verfüge. Sozialismus ist aufgekommen.
Richtig.
Und Leo der 13. hat dann als Antwort auch eine Sozialenzyklika geschrieben, ne? Die Rerum Novarum. Mhm. Das ist ja jetzt auch das Spannende mit dem neuen Papst, dass sich der Leo nennt.
Ja, und in weiterer Folge würde ich wirklich sagen, in der Praxis, in unserem Staatengefüge, das, was Demokratie, auch Parlamentarismus, was natürlich auch historisch in der Geschichte schon gegeben hat, oder wenn man sich in Demokratie auf griechische Philosophen bezieht, dann hat es durch die Emanzipierung der Gesellschaft, auch der Entwicklung der Menschenrechte, natürlich dann mit dem Einschnitt der Kriege und vor allem dann des Zweiten Weltkriegs und dem Hitler-Regime und allen grausamen Konsequenzen, dann zu einer Neuerung geführt, dass der Wert des Menschen und das, was wir auch schon oft zitiert haben, die Würde des Menschen, die unantastbar ist, hat sich auch daraus eigentlich herausgebildet und letztendlich in weiterer Konsequenz die Europäische Union, denn es ist dann eine Errungenschaft, dem Wert des Menschen auch im Staat, der Anspruch, jeder Mensch ist gleich und jeder Mensch hat die gleichen Rechte. Mhm. Das hat sich letztendlich daraus entwickelt.
Ja, schön und wohlgesprochen, liebe Benedikt.
Ja, ich wollte das einfach jetzt für dich allein.
Ja, das ist die eine Seite.
Aber da sieht man schon alleine, du hast ein Thema angeschnitten und wie man das jetzt gerade aufgemacht haben,
ja,
mit unterschiedlichsten Aspekten.
Weil die andere Seite ist natürlich auch, dass ich eben, wie ich zuerst begonnen habe, durch diese bürgerliche Weltordnung, ja, es ist ja auch der bürgerliche Realismus oder das bürgerliche Denken ist ja doch der Hauptschwerpunkt im 19. Jahrhundert. Und damit hat sich auch ein sehr enges Weltbild, das darf man auch nicht vergessen, hat sich zunächst ein sehr enges Weltbild konstituiert, das ja auch zum Teil bis heute noch anhält, sozusagen hier alle, die innerhalb dieses Weltbildes sind, sind die Guten. Mhm. Und wenn wer hinausdriftet, weil er, um das einmal ganz plump auch auszudrücken und irgendein Kind kriegt nicht aus einer geordneten Beziehung, ja, dann muss die ins Wasser gehen, weil sie sich nicht mehr innerhalb dieses Weltbildes befindet, wie Gerhard Hauptmann und andere Autoren dann in ihren Texten auch beschreiben, um aufzuzeigen auch, wie man am bürgerlichen Weltbild, das so schön ist und das uns all diese Errungenschaften auch gebracht hat, aber wie man an diesem Weltbild auch zugrunde gehen kann. Mhm. Und die Frage ist jetzt, ja, wir können jetzt diskutieren über das 19. Jahrhundert.
Das tun wir nicht, wir gehen zurück
zum Schöne.
Portionierten.
Die Frage ist, wie kann das nun in einer Schule, die von sich den Anspruch hat, mit Ende der Schulzeit, wann immer das ist, mit 15, 14 oder 18, gebildete Menschen zu entlassen. Wie kann Schule zum Beispiel so ein Thema bearbeiten? Und mit Predigen, mit Ich sag's Ihnen, was heute immer noch die meisten glauben, dass man es ihnen sagen muss, ihnen, den Lernenden, mit dem, das genügt nicht. Das Hirn kann etwas aufnehmen, aber wie wir eh schon oft gesagt haben, ist es überhaupt nicht garantiert, dass die sich was von dem merken, was du ihnen auch mit großem Engagement erzählst. Also, ganzheitliches Prinzip. Wie kann ich es machen, dass Schülerinnen und Schüler auch von dem allem begreifen, was begreifen, wie hat sich das angespürt? Weißt du, und das macht natürlich viel Not Lehrerinnen und Lehrern, dass ihnen da was einfällt. Weil das Einfachste ist, es einfach zu besprechen aus dem Buch oder einen schönen Vortrag zu halten. Auch ich unterstelle niemanden einen Faden, sondern ich gehe von den Lehrenden aus, die engagiert sind, die gerne mit ihren Schülerinnen arbeiten und die auch spannend reden können. Aber ich brauche auch ein bisschen das Gefühl, wie sich das anspürt, wie das ist, wieso kann man nicht einmal die Klasse aufteilen, entsprechend der tatsächlichen prozentuellen Aufteilung im 19. Jahrhundert. Die eine Gruppe sind Arbeiter, die anderen Gruppe sind Kleinbürger, die anderen Gruppen sind Patrizier, also Großbürgertum und ein Thema, und dann lässt man da irgendwie eine Besprechung machen oder ein Gesetz im Staat und das sollen die jetzt miteinander aushandeln. Das fällt mir jetzt ganz spontan da ein. Mhm. Ja. Aber in irgendeiner Form muss das Wissen spürbar werden.
Absolut. Elsbeth, pflichte dir total bei. Und
das ist,
für mich,
glaube ich, die Krux.
Es ist für mich nachvollziehbar, aber trotzdem, ich würde jetzt fast sagen oder dir unterstellen, du bist jetzt sehr in die konkrete Planung hineingekommen, ja, wie wenn du in der Situation wärst und wenn du das jetzt in einer Schule und in deinem Unterricht zusammen mit KollegInnen machen würdest. Ich würde aber eine Ebene darüber gehen mit zwei Fragestellungen.
Ja.
Die erste Fragestellung und die heretische These: Müsste man nicht dieses Schulsystem, dieses Bildungssystem, diese einzementierte Struktur mit den Fächern, mit diesen Portionen einfach radikal aufbrechen? Müsste man nicht da... Man kann ja, also unser Bildungssystem ist ja auf Verantwortung gebaut und deswegen haben wir kosmetische Veränderungen. Also das Schulsystem ist ein Gebäude, das Jahrhunderte alt ist, du hast es auch angesprochen, also wo dann viele Aspekte aus früheren Jahrhunderten, so wie Schule entstanden ist, wir haben über das auch schon mal geredet, die historischen Bezüge. Und wir haben da jetzt ein Gebäude, das Bildungssystem, und es wird kosmetisch, es werden einzelne Räume, die Fassade, es wird hin und her gemacht. Die provokative Frage, die man auch stellen kann oder die ich stellen möchte, ist es vielleicht nicht notwendig, weil die Herausforderungen so riesig sind, dass man sich einfach eingestehen muss, so wie es aufgestellt ist, und mit den räumlichen oder mit den Ressourcen wird es den Ansprüchen nicht gerecht und man muss etwas völlig Neues bauen und das Einreißen, das Alte. Ja. Entweder, das können wir natürlich nicht, weil man kann nicht an derselben Stelle es bauen, weil der Betrieb muss ja weitergehen, dann wäre eine Lösung, es an anderer Stelle neu zu gründen, neu aufzubauen und dann Schritt für Schritt umzusiedeln. Das wäre die erste These.
Ja.
Die zweite These wäre, wie es dann halt in der Praxis ist. Aber selbst das hat auch nicht funktioniert, weil, wie du da zitiert hast, bereits vor über 50 Jahren, 1971, der Erlass und alles, was seither auch mit den Lehrplänen und mit kompetenzorientierten Unterricht, mit den Kompetenzzielen und passiert ist, sehen wir ja, dass alle diese Bemühungen und die vielen Erlässe, die gefolgt sind, die Veränderungen der LehrerInnenausbildung und ja scheinbar auch zu keinem Ergebnis geführt haben. Also das, die Verordnung, liebe Lehrende, liebe Lehrkräfte, macht es jetzt mehr projektorientierten Unterricht. Diese Appelle, nicht nur Appelle, sondern diesen Auftrag, den sehen wir ja auch nicht in der Realität, sondern von engagierten Lehrerinnen. Also deswegen eben meine zweite These, das ist ein Bestreben, das schon seit vielen Jahren passiert, aber scheinbar auch nicht zum Ziel führt.
Naja, da kommen wir meines Erachtens zu, natürlich auch zu dem Thema, es muss eine, eigentlich sogar ein Leitungsteam geben, auf jeden Fall eine Leitung geben, die auch zusammen mit dem ganzen Kollegium da diese Vision hat.
Okay, also nur kurzer Einschnitt, Elsbeth. Das heißt, von meinen zwei Thesen, die erste These, die ist nicht revolutionär gedacht, das einstürzen zu lassen, was Neues zu bauen, würdest du jetzt nicht als denkbar finden.
Ich finde beide Thesen von dir richtig.
Ich habe jetzt nur den Eindruck gehabt, nachdem du quasi meine erste These da gar nicht eingestiegen bist, dass
Weil zum Einstürzen brauchst du ja auch
ein alternatives Konzept zuerst.
Ja, und die Frage, das ist natürlich jetzt sehr plump gesagt, das Einstürzen und Neuaufbauen ist unglaublich viel Arbeit, die eben, und das ist, glaube ich, viel Ursache für das Ganze, nicht von oben, nämlich vom Ministerium her, verordnet werden kann, sondern das muss sich einfach auch eine Schule richten und es ist eben unfassbar viel Arbeit. Ja,
man und da gibt es natürlich, ich verstehe, was du sagst. Und deswegen gibt es ja auch die Bestrebungen und die Forderung nach mehr Autonomie, um vielleicht mit dem Hintergedanken genau das zu ermöglichen, nämlich der Schule oder einer Schule als eigenes System mit mehr Autonomie, Fähigkeit und Möglichkeit, sowas zu ermöglichen.
Genau. Was verordnet werden müsste, wäre natürlich schon der Hinweis, den gefächerten Unterricht so zu organisieren, dass bestimmte Fächer gemeinsam einen Monat lang an einer Thematik arbeiten. Also die Grundregelungen müssten gegeben sein und eine Schule hätte dann eben den Auftrag, gemeinsam auch Themen zu suchen, Schwerpunkte zu suchen, entsprechend den Kompetenzen, die erlernt werden sollen, von mir aus in einem Semester.
Und es scheitert dann das Vorhaben natürlich wieder an den Ressourcen.
An dieser vielen Arbeit und wer zahlt das und so.
Genau, weil es die Leute gar nicht gibt, die das vorantreiben können, weil sie dann auch, das ist dann auch eine Kompetenzfrage. Die Schulleitung selber kann das gar nicht vorantreiben, weil die ist so eingedeckt mit alltäglichen Administrativen.
Ja, vor allem kann ich es nicht während des laufenden Schulbetriebes machen. Ja, das ist auch eine große Krux, die immer wieder auch gefordert wird. Wie kann man es schaffen, dass die Schule, so wie zum Beispiel in vielen anderen Ländern, ich weiß es jetzt nur von den nordischen Ländern, dass die Schule beginnt, mindestens eine Woche bevor die Schülerinnen kommen. Also das müsste man dann, ich bin keine Gewerkschafterin, das müsste man ausrechnen, wie das dann mit der Bezahlung ist. Aber da braucht es natürlich viel mehr als das Schulbuch. Für das brauche ich mich nicht zusammensetzen mit anderen. Aber wenn es darum geht, die Fächerung aufzulösen und einfach eine Woche lang oder zwei Wochen lang oder ein ganzes Semester diese Kompetenzen, die da altersgemäß sind, gemeinsam zu vermitteln und dann von verschiedenen Perspektiven, die von den Fächern gespeist sind, hereinzubringen und daran zu arbeiten, dann braucht das wirklich viel Planung. Mal abgesehen von den Könnerinnen und Könnern, da bin ich immer ganz begeistert, die normalerweise einen Stundenplan machen.
Und administrativ ist natürlich dann auch noch eine Herausforderung, weil eben wenn wir von der Sekundarstufe 1 und 2 reden, dann haben wir ja die Realität in der Langform, dass wir natürlich die Lehrkräfte sowohl in der Unterstufe als auch in der Oberstufe haben. Und ich sage jetzt einmal, wenn das jetzt nur eine Mittelschule ist, wo man 4 Schulstufen oder vielleicht eine fünfte mit dem polytechnischen Lehrgang und so weiter hat. Da ist es ja noch überschaubarer, weil es sich auf 4 Schulstufen beschränkt. In der AHS ist die Problematik, dass du die Lehrkräfte verteilt auf 8 Schulstufen hast. Wenn du da Lehrerin oder ein Lehrer bist, unterrichtest du vielleicht im selben Schuljahr in einer ersten Klasse, in einer fünften, in einer siebten. Nein, worauf ich hinaus möchte, ist, ich habe ja in meiner reduzierten Schulerfahrung als Lehrer ja erlebt, weil ich 4 Jahre in einer Montessori-Schule, also damals eine Hauptschule, unterrichtet habe, nur so nebenbei und natürlich jetzt, ich war nicht hauptberuflich dort. Aber ich habe erlebt, wie das in der Praxis dann gelaufen ist, nämlich, dass es für eine bestimmte Klasse, und das war eine natürlich sehr kleine Schule, weil sie hat nur 4 Klassen für die 4 Schulstufen gehabt, und es hat pro Klasse, pro Schulstufe jede Woche eine Poolsitzung gegeben der Lehrer und Lehrerinnen, die in dieser Klasse unterrichtet haben. Und diese Poolsitzungen, die sind natürlich, es waren nicht alle beteiligt, aber projektorientierter Unterricht war nur dadurch möglich, weil die Koordinierung, weil die Planung, weil die Vorbereitung, die Abstimmung zwischen den LehrerInnen natürlich irgendwann passieren musste, und das kannst du nicht in einer 5-Minuten-Pause machen, sondern da musst du dich 1, 2, 3 Stunden regelmäßig hinsetzen und das wirklich planen. Und das ist anstrengend und ist mühsam und das ist viel, viel Zeit zusätzlich zur Vorbereitung des Unterrichts, die, ja, muss man vielleicht auch sagen, bin kein Gewerkschafter, aber wahrscheinlich gar nicht in dem Stundenausmaß, für das man bezahlt wird, abgedeckt ist.
Ja, da muss man nachdenken drüber, aber da fühle ich mich jetzt nicht zuständig, da was zu entwickeln, aber Fakt ist...
Aber du pflichtest mir bei, dass es viel, viel, viel Vorbereitung und Koordinierung braucht.
Ja, die vielleicht auf der anderen Seite wieder hereinkommt. Weißt du, ich habe jetzt, rede ich nur einmal von meinem Aufbruch ins Ganzheitliche, der eigentlich ziemlich von Anfang an schon erfolgt ist, weil er parallel mit meiner Ausbildung auch meine Unterrichtszeit begonnen hat. Man kriegt ja das wieder herein. Ja? Wenn man... Das kann, und es ist auch sehr lustvoll, es kann sehr lustvoll sein, etwas vorzubereiten, gemeinsam vorzubereiten. Zum Beispiel geht es um, meinetwegen, die Natur vor unserer Haustür. Mhm. Ja, ich sage jetzt irgendwas, ja, wo sich alle einbringen können. Und zusätzlich muss man natürlich immer Leute haben, so wie die Schulleitung und die Projektmanagementgruppe oder die Qualitätsmanager, wie sie eben heute heißen, die das Ganze im Auge haben. Weil natürlich muss die Arbeitsaufteilung ein wenig gerecht sein. Mhm. Ja? Und man könnte dann zum Beispiel sagen, was machen wir mit Leibeserziehung, was machen wir mit unserer Körperkultur, ja, und dann findet man vielleicht keinen Platz in einem Projekt, aber es ist uns wichtig, dass sich die jungen Menschen bewegen, also schaffen wir zum Beispiel immer 2-mal die Woche eine Stunde am Anfang Bewegung, ja, man kann ja solche Dinge dann zusätzlich da planen. Also es braucht meiner Meinung nach, wenn du sagst neu, ja, wenn was einstürzt und neu gebaut wird, brauchst wahrscheinlich mal mindestens ein Jahr denkende Menschen. Da ist noch nichts konkret mit allen Lehrerinnen besprochen, sondern man braucht so ein Konzept. Wie, auf welche Art gehen wir das an?
Und es braucht den Willen aller Beteiligten,
und das hängt von Direktionen ab. Ja? Zum Beispiel an einer Schule, die ich gut kenne, wurde ein Kollege, Direktor, der beim Hearing seinen Kollegen gesagt hat, gern möchte ich euer Direktor sein und ich verspreche euch, ich werde gar nichts ändern. Und der ist es dann geworden. Ja? Mhm. Und Schulleiter wird man halt auch irgendwie, ich würde jetzt nicht sagen aus, von Gottes Gnaden, aber oft wird man es nach wie vor durch Parteizugehörigkeit und weil man halt die und die und die kennt und so diese umtriebigen. Also wenn ich mir vorstelle bei Hearings, dass da ein Mensch auftritt, der sich um die Stimmen der Kolleginnen und Kollegen bewirbt und der würde dann sagen, wir bauen eine ganz neue Schule, wir gehen weg von den Fächern, wir orientieren uns von mir aus an Themenschwerpunkten oder an bestimmten Kompetenzen, je nachdem, was uns liegt, und arbeiten da zuerst einmal 2 Wochen lang jeden Tag 3 Stunden, um das auf die Beine zu stellen, dann bin ich davon eigentlich zu, ich will nicht sagen 100, aber zu 95% überzeugt, dass der nicht gewählt wird, weil da fürchten sich die Kolleginnen.
Und wenn so jemand doch schafft, in die Schulleitung zu kommen, dann engagiert er so jemanden wie dich für ein paar Nachmittage
und
hofft, dass du jetzt da das Konzept entwickelst und in deiner Euphorie, die du ja natürlich hast, aber dass du dann alle ansteckst und alle überzeugst und die Lebendigkeit und die Dynamik hineinbringst, dass dann das ganze Kollegium und wir haben Schulen, die wirklich ein sehr großes Kollegium haben, die auch nicht homogen sind, sondern total heterogen, dass da dann so ein Wunderwutzi wie du auftaucht und die Probleme löst.
Ja, da habe ich schon vieles erlebt, ja. Speziell, wenn die Schulleitung selber auch sehr dynamisch war, dann war ich meistens genau zu viel. Ja, weil da haben sie dann Angst gehabt, die Kolleginnen, was ihnen da alles jetzt zugemutet werden wird. Ja, das ist
der verlängerte Arm der Schulleitung.
Ja, das ist so. Das heißt, meiner Meinung nach geht es nicht anders, als dass sich, wie ich auch immer, bitte, was ist das für ein Ausspruch, wie ich immer zu sagen pflege? Nein. Aber dass sich der gefächerte Unterricht ad absurdum führt, und zwar sich ganz von selbst ad absurdum führt, wenn man Unterricht so verändert, dass er für Lernende motivierend ist und die auch dann viel mehr lernen als bisher. Das heißt, wenn die Unterrichtstätigkeit weggeht vom Predigen, vom lehrerorientierten oder inputorientierten, kann man eigentlich auch sagen, von der inputorientierten Anschauung, das und das und das muss ich Ihnen alles sagen, das gebe ich Ihnen in die Hausübung, weil das gehört auch noch dazu und das muss alles gemacht werden und dann prüfe ich das ab. Die Leute wirst du nicht bewegen, dass sie dann eine große Öffnung machen. Aber die jetzt schon immer, wenn sie zum Beispiel, weil ich zuerst Rilke-Gedicht genannt habe, wenn sie dann die ausprobieren, wie sich diese Figur, die da vorkommt, wie die handeln könnte, eine andere Art des Ausgangs zum Beispiel von einem Roman entwickeln oder sagen, was ist das für einer, um den es da geht? Gibt es den auch bei uns? Macht da eine Erzählung? Egal was, ja? Oder ich habe einen Umfragebogen zu einem Thema und den füllen Sie aus. Und das sind ja alles sehr aktivierende Methoden. Aber es läutet mir hinein nach kurzer Zeit. Mhm. Ja?
Und 50 jetzt, Minuten sind schnell vorbei.
Ja, und dann kommt zum Beispiel der gleich engagierte Biologielehrer daher. Und da sollen sie jetzt dann in den Garten gehen, eine Pflanze suchen, die ihnen nahe geht, vielleicht auch aufschreiben, warum ihnen die gefällt und dann vielleicht
auch. Und wenn du das in der Realität ansiehst, wenn du in dem Garten ankommst, sind schon einige Minuten vergangen.
Genau. Und dann wollen es auch noch die einen wollen, haben sie jetzt dann drei verschiedene Möglichkeiten, wie sie mit der Pflanze umgehen, was, also es ist immer was aufzuschreiben, entweder wissenschaftlich nachzugehen oder, na, ist egal, ich will das jetzt nicht ausführen. Glaubst du, dass jetzt läutet schon wieder hinein? Da ist vom ersten ist schon der Kopf voll, weil da denke ich noch, mein Gott, wieso hat der den getötet? Was war da genau? Und dann ist mir der Kopf noch einmal voll, diese Pflanze. Ich hätte mich da gern noch mehr beschäftigt. Warum habe ich mir da eine Brennnessel ausgesucht? Was heißt das? Und dann muss ich das noch fünfmal machen an dem Vormittag. Und das meine ich, wenn der Unterricht ganzheitlich ist, wenn er die Kinder anspricht und die Jugendlichen, wenn er sie beteiligt. Ja, es geht ja um Partizipation, um überhaupt Demokratie lernen zu können. Also du siehst, wir kommen in die große Komplexität des Lebens.
Ja, ich wollte da anmerken.
Dann führt sich der Unterricht ad absurdum. Ja.
Ich wollte da anmerken, es gibt sicher genügend SchülerInnen, die sind froh, dass hineinläutet. Und genauso gibt es viele Lehrende, die auch sehr froh sind, dass hineinläutet. Ja, denn dann ist die Einheit abgeschlossen. Und genau der Prozess, der dann eigentlich passieren sollte, da läutet es dann hinein. Ja. Aber weißt du, ich möchte es nicht abtun, weil das, was du beschreibst, sind natürlich Ansätze, die eben nicht dieses Einstürzen notwendig machen, sondern ich möchte es auch nicht abtun mit kosmetischen Veränderungen, ja, aber das sind Möglichkeiten, die jetzt schon gegeben wären, ohne dass man großartig wesentliche Strukturen. Es hilft, wenn die natürlich begleitend verändert und modifiziert werden, aber es wäre möglich. Ich habe nur.
Was meinst du mit Einstürzen? Wenn das nicht Einstürzen ist, was ich gesagt habe, jetzt bin ich neugierig, was du da meinst.
Naja, ich meinte, dass man das wirklich neu in Konsequenz und überhaupt das Bildungssystem reformiert und transformiert. Aber mir ist bei deinem Erzählen noch etwas in den Sinn gekommen. Ich meine, ich liebe ja, nicht nur weil ich das jetzt liebe, das ist blöd, sondern ein Begriff, den wir oft verwendet haben, jetzt auch schon Transformation, der ja in, nicht nur im Schulbereich, sondern in vielen, vielen Bereichen, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und passiert. Und da kam mir dann in den Sinn, in den letzten Jahrzehnten hat unser Bildungssystem ja tatsächlich auch ungeplant, unvorbereitet eine Transformation erlebt. Also einen Einschnitt, der sehr maßgeblich war. Ich meine die Pandemie. Die hat in vielen, hat den Unterricht ja plötzlich oder die Schule vor Herausforderungen gestellt, mit denen, auf die man nicht vorbereitet war. Ich denke an alle digitalen Möglichkeiten, sei es, was wir heute, was sich herauskristallisiert hat, in Teams. Das ist ja, Microsoft Teams ist heute in Schulen extrem verbreitet. Es gab früher schon gewisse Systeme, die man genutzt hat, also digitales Klassenbuch, und auch, wo man Aufgaben,
Moodle,
ganz richtig, ist so dieser Schlagwort, wo man dann natürlich auch Online-Hausübungen gehabt hat oder die Aufgaben gefunden hat und die Kommunikation digital lief. Aber die war von den engagierten LehrerInnen genützt und nicht jetzt allgemein durchgesetzt. Aber in dem Moment, wo die Pandemie, wo die Schulen leider mit dramatischen Folgen, wie wir wissen, geschlossen waren, wo Unterricht dann virtuell stattgefunden hat, wo viele, und ich habe mit vielen gesprochen, viele Lehrerinnen und Lehrer, die überhaupt keine Affinität zu digitalen Services hatten, plötzlich genötigt waren, die sich vorher geschworen haben, sie würden nie im Leben ein Video aufnehmen oder sich vor eine Kamera setzen, sich die Blöße geben, was alles, was da an Hemmungen und letztendlich natürlich an technischen Unvermögen damit verbunden war. Ich erlebe es heute noch, wenn ich mit Schülern oder auch LehrerInnen eine Videokonferenz mache, wo ich mir denke, okay, jetzt haben wir die Pandemie 5 Jahre, würde ich ja davon ausgehen, dass mittlerweile die technische Infrastruktur so fantastisch geregelt ist, dass ich nur mehr einschalte und es funktioniert und
ja,
es gibt weder Tonprobleme noch Videoprobleme und so weiter. Es läuft wie am Schnürchen. Oder wo viele beeindruckt gesprochen haben, wie sie mit dem Whiteboard und mit Projektion das gleichzeitig wie geteilt war, wie manche im Unterricht saßen, manche in Quarantäne zu Hause waren, wie man geschafft hat, da hybrid auch Unterricht zu bieten. Und natürlich sind viele Erfahrungen, viele Kompetenzen, die da angeeignet worden sind, auch was die Ausstattung und so weiter anlangt, da ist viel passiert, da ist eine gewisse Transformation, wenn man so will, tatsächlich auch passiert. Aber was ist davon übrig geblieben? Man ist dann wieder eigentlich zurück und viele Lehrende sind auch sehr, sehr erleichtert, dass es wieder anders geht und gar nicht so notwendig ist. Und man hat am Anfang gedacht, wow, da bleiben manche Dinge uns erhalten. Aber ich glaube, in der Realität ist nicht sehr viel davon übrig geblieben.
Ja.
Aber du verstehst, was ich meine oder beschreibe.
Ich verstehe, was du meinst.
Weil da ist wirklich eine radikale Transformation.
Ja.
Leider halt unvorbereitet, leider mit wenig Konzept. Und wenn du dich erinnerst, es war am Anfang unterschiedliche Systeme, es war vollkommen unkoordiniert. Manche SchülerInnen haben für den oder die Lehrerin dieses System nützen müssen und andere die. Es war ein Chaos.
Ja, aber daraus hat man gelernt. Diese Transformation, die sehe ich zwar auf der einen Seite schon, weil sie ja völlig mit einem anderen Medium Unterricht passiert, aber ich sehe sie nicht in dem Ausmaß, wie du das sagst, weil ich musste halt dann als Lehrer, ich rede jetzt von denen, die bisher einfach einen inputorientierten Unterricht gemacht haben und die haben halt den Input dann digital weitergegeben.
Ja,
ja, also insofern richtig, ist die Transformation, dass Unterricht neu überlegt wird.
Beschränkt auf das Medium, das verwendet wurde,
ja,
gewesen. Ja.
Das, was ich fordere, um auch vom gefächerten Unterricht wegzukommen, ist natürlich diese partizipative Form des Unterrichts, die Selbstverantwortung, Selbstkompetenz, Sozialkompetenz fördert und die nicht mehr so geht, so inputorientiert wie bisher, sondern wo Lernende einbezogen werden, wo sie ihre die Lernprozesse nicht irgendwie passieren und das geht keinen was an, sondern wo die Lernprozesse Teil des Unterrichts sind.
Ja.
Die Auseinandersetzung,
ja, ja. Aber weißt du,
da hilft das.
Ja, der Traum wäre gewesen, wenn das gemeinsam passiert wäre.
Nee,
wenn man die Chance und die Ressource und das Konzept gehabt hätte, das miteinander wirklich zu verbinden, dass sowohl das, was man mit einer gewissen digitalen Transformation mit der Hardware, auch quasi mit der Software, auch mit der Form des Unterrichtens und der Kompetenzausrichtung, wenn man das geschafft hätte, es zu verbinden.
Ist natürlich. Also wir dürfen jetzt nicht das Kind mit dem Bad ausschütten. Ich finde, wir haben recht, wenn man von oben drauf schaut auf das System und so die vielen Kinder interviewt, die wir ja alle kennen, dann ist es genauso. Aber natürlich ist neben mir in der BH ein wunderbarer IT-Fachmann gesessen, dem das ganz gefallen hat, dass ich so viele aktivierende Methoden kenne von der Gestaltpädagogik. Und der hat sich dann bemüht, Methoden zu finden, die also diese Methoden, die ich kannte, zu übernehmen und digital fit zu machen. Natürlich, das hätte man da besonders nutzen können. Das heißt, er hat das Know-how entwickelt, jungen Menschen, wenn sie digital einsteigen in den Unterricht, auch vorzubereiten, dass man Statements auf Flipcharts sozusagen digital abgeben kann. Mhm. Dass man
die Interaktivität steigert.
Genau, dass man Umfragen macht und das dann die geniale, heute würde man sagen, die KI genau ausrechnet, was die Meinung einer ganzen Klasse ist und der Lehrer dann dazugeben kann, was die Wissenschaft sagt. Also Unterricht auf eine partizipatorische Art, das hat es schon lang vor der Pandemie gegeben. Mhm. Aber es ist halt auch nicht gelungen, das wirklich durchzubringen, obwohl, das habe ich glaube ich schon einmal, haben wir schon einmal gesagt in einem Podcast, ja, in den 90er Jahren, Beginn des vorigen Jahrhunderts, jede Lehrerin und jeder Lehrer verpflichtet war, mindestens ein Seminar zu absolvieren, das sich mit digitalen Methoden beschäftigt im Unterricht. Aber das hat man dann auch 2020 nicht als Ressource wirklich vorgefunden. Das war ja schon traurig. Ja. Aber es gibt, das möchte ich auch noch sagen, es gibt, hat natürlich immer schon die Ruferinnen und Rufer in der Wüste gegeben, die genau das verlangt haben, schon 30 Jahre lang, 40 Jahre lang. Ich nehme ein ganz kleines Beispiel, dass einzelne Fächer, um einen anderen Unterricht erfolgreich durchführen zu können, oder Lehrende eigentlich, sowas wie Doppelstunden gefordert haben. Mhm. Oder ganze Vormittage gefordert haben, wo man mit zu dritt drei Lehrerinnen und Lehrer zusammen, zum Beispiel Geschichte, Philosophie, Deutsch oder Religion dazu, oder zusammen an ein Thema herangehen. Das wurde auch in manchen Schulen auch durchgeführt. Aber dann habe ich natürlich auch wieder völlig verzweifelte Schülerinnen gesehen, die gesagt haben, also eine Doppelstunde, die können wir nicht aushalten. Zwei Stunden lang berieselt zu werden, mhm, und wir schreiben uns die Finger wund, dass wir das alles machen, ist nicht auszuhalten.
Ja.
Das heißt, darum ist mir das so wichtig, was immer wir machen mit Schule, mit uns auch mit den Wünschen, Schule auf die grüne Wiese neu gestalten, wir kommen über eine andere Art der Wissensvermittlung, die den jungen Menschen einbezieht, die ihn erleben lässt, worum es geht, die ihm die Sinnhaftigkeit wahrnehmen lässt, dessen, was er da lernt. Nur das führt zu wissen, zu verstehen, zu können. Und nur das ist dann auch, da wird es dann leichter, sich einem Thema ein ganzes Monat zu widmen von unterschiedlicher Seite.
Und das wäre wahrscheinlich tatsächlich die eigentliche Transformation.
Ja,
ich wollte dich ja zum Abschluss jetzt eigentlich fragen, ob du eine Vision hast, ob du eine Hoffnung hast, dass das geschehen kann oder was deine Wünsche wären. Die Wünsche hast du jetzt gerade beschrieben.
Ja.
Nicht nur die Wünsche, sondern die Notwendigkeit. Nur so kann es tatsächlich passieren, aus der Erfahrung heraus, damit da etwas ist. Aber ja, es ist eine banale wirkende Frage. Hast du die Hoffnung?
Mhm.
Gibt es Anzeichen, dass das passiert?
Die Hoffnung habe ich immer. Ich habe eigentlich nur den Verdacht, dass sich das System noch mehr an die Wand fahren muss, dass man dann endlich aufwacht und die Dinge anders macht. Weil ich erhoffe mir inzwischen nicht mehr, dass man sich an Best-Practice-Schulen und Best-Practice-Beispielen orientiert, weil wir haben sie. Ja? Ich kenne auch einen Schulleiter, der den gefächerten Unterricht über den Haufen geworfen hat und modulartig auch sich dahinter gesetzt hat, wie er alle Lehrer einbinden kann und wie das strukturell geht, dass keine Ungerechtigkeiten sind und so. Aber es gibt es. Aber wenn ich jetzt sehe, wie sie wieder herumdoktern in die neue Regierung, ich muss noch warten, was sie genau machen, aber es geht meines Erachtens nicht in die von mir gewünschte Richtung. Aber ich gebe natürlich die Hoffnung nicht auf. Wir brauchen nur irgendwann einmal Menschen, die sozusagen was zu sagen haben, weil sie in leitender Funktion sind, die dann aufgrund ihrer Expertise und gleichzeitig auch ihrer Funktion, ihrer Kompetenz und jetzt auch unter Anführungszeichen Macht, weil sie was anschaffen können, dass es da irgendmal so Menschen gibt, die das dann tatsächlich auf den Weg bringen. Ja.
Ja, das sind Wünsche, die möchte ich gar nicht kommentieren, sondern einfach nur unterstützen. Denkt das auch so. Ja, haben wir die Hoffnung, dass es passiert. Liebe Elsbeth, ich danke dir fürs Gespräch.
Ich danke dir auch, Benedikt.